Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast Männergesundheit.
Ist auch Frauensache.
Mit
Marion Uhrig
und Burkhard Birke. Und unser Gast heute ist Olaf Theuerkauf, der Generalsekretär der Stiftung Männergesundheit. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Olaf Theuerkauf, wie haben Sie letzte Nacht geschlafen? Wie oft waren Sie auf der Toilette?
Ich habe super gut geschlafen und komischerweise war ich entgegen der Gewohnheiten sonst, wo ich mindestens einmal raus muss, gar nicht auf der Toilette, was aber möglicherweise auch mit dem Trinkverhalten des gestrigen Tages zu tun hatte.
Der Hintergrund ist natürlich der, dass Männer, wenn sie etwas älter werden, auch Probleme mit der Prostata haben. Das ist ein typisches Männergesundheitsproblem. War das mit einer der Gründe, warum Sie diese Stiftung ins Leben gerufen haben?
Nein, die Stiftung wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt, auch ich war vor 20 Jahren noch nicht in dem Prostatikeralter. Die Stiftung ist damals auf den Weg gebracht worden, weil wir innerhalb einer Kampagne, die wir für die Deutsche Gesellschaft für Urologie gemacht haben, herausgefunden haben, dass Männer erstens in Deutschland 5 Jahre weniger leben, sich 3-mal so oft umbringen und leider viel zu früh sterben. Und das zweite Thema ist, dass Männer das überhaupt nicht ernst nehmen und überhaupt nicht sehen. Und das Dritte ist, dass Männer auch keinen Anwalt haben, der für sie spricht. Und daraus, aus dieser Notlage, haben wir die Stiftung gegründet.
Aber wir haben es am Anfang ja gesagt, Männergesundheit ist auch Frauensache. Frauen sind damals diejenigen auch, und vielleicht auch heute noch diejenigen, die zu ihren Männern sagen, geh doch mal zum Arzt. Hat sich denn in diesen 20 Jahren, in denen Sie aktiv sind mit der Männerstiftung, etwas daran geändert?
Das glaube ich grundsätzlich nicht. Ich glaube, dass nach wie vor die Frau der Gesundheitsminister in jeder Familie ist, völlig egal, ob als Mutter oder als Ehepartnerin. Ich glaube, dass Frauen einfach viel mehr und weitsichtiger dieses Thema auf der Uhr haben, dort die Termine setzen und auch dort dem Mann auf den Füßen stehen und sagen, denk daran, muss das schon wieder sein. Sie sind einfach diejenigen, die an dieser Stelle viel sensibler und viel achtsamer sind. Und das eben nicht nur für sich, das wissen wir, aber eben auch für alle rundherum. Und das betrifft den Mann, den Vater und den Sohn gleich mit.
Sie haben gerade das Wort Gesundheitsminister genannt. Sie sind in Berlin mit Ihrer Stiftung. Das hat ja auch seinen Grund. Und es gab ja damals eine Gesundheitsministerin, Ulla Schmidt, zwischendurch Männer und jetzt wieder eine Frau. Haben Sie denn das Gesundheitsministerium irgendwie noch auf Ihre Seite gekriegt oder bekommen Sie Unterstützung?
Also ein Gesundheitsministerium, so wie es tickt, kriegt man nicht so auf seine Seite, sondern die Sachlage ist eine andere. Man kann nur durch gute Lobbyarbeit sehen und auch durch kompetente Arbeit, dass man sich dem Ministerium andient, dass man als Kompetenzstelle wahrgenommen wird. Und das haben wir jetzt an 2 Beispielen schon hinbekommen. Das war beim ersten Präventionsgesetz, wo tatsächlich das Ministerium gefragt hat, würdet ihr denn dann dabei mittun? Das haben wir auch gemacht. Man muss sich das vorstellen, das ist alles andere als eine leichte Übung. Da kommt am Mittwoch eine E-Mail, das ist der Entwurf des Gesetzes, das sind 240 Seiten und man hat 24 Stunden Zeit, die zu lesen und zu kommentieren. Da muss man als kleine Stiftung schon ganz schön Manpower mobilisieren, um das hinzukriegen. Aber wir haben es hinbekommen und am Ende des Tages ist unser Wortlaut im Gesetz. Darauf sind wir schon sehr stolz. Und das Zweite war natürlich die große Anhörung zum Thema HPV-Impfung für Jungs, also das Human Papillomavirus, was im Prinzip bis heute die einzige Krebs vorbeugende Impfung ist, die es gibt für die Frauen, die keinen Gebärmutterhalskrebs bekommen sollen oder auch beim Mann, der keinen Peniskrebs bekommen soll. Und das war in Deutschland nur vorgesehen als Mädchenimpfung. Und wir haben damals eine Anhörung im Bundestag initiiert und haben dann tatsächlich hinbekommen, dass die Impfkommission auch für Jungs die Impfung mit in den Impfkatalog aufgenommen hat, was am Ende, so können wir das auch bei den Angelsachsen lernen, überhaupt ist die Voraussetzung dafür ist, dass wir zu einer Herdenimmunisierung kommen werden.
Olaf Theuerkauf, brauchen wir eine Gesundheitspolitik spezifisch für Männer? Und wenn, was sind die schlagenden Argumente dafür, wenn Sie mich jetzt als Gesundheitsministerin oder Minister überzeugen wollten?
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat vor 10 Jahren ihren Mitgliedsländern ins Buch geschrieben, wenn du, liebes Land, die gesundheitliche Situation deiner Bevölkerung verändern willst, dann musst du dir Gesundheitsziele geben und eine Gesundheitsstrategie entwickeln und die sollte sich für Männer unterscheiden von denen für Frauen. Das weiß man jetzt seit 10 Jahren und auch hier sind die Angelsachsen wieder vorbildliche Vorreiter, die sich vor 10 Jahren tatsächlich auf den Weg gemacht haben und haben tatsächlich unterschiedliche unterschiedliche Angebote im System initiiert. Und nach 10 Jahren kann man tatsächlich auch erste Erfolge sehen. Und da hängen wir weit hinterher. Und wir haben mit Minister Lauterbach dieses Thema besprochen. Was müssen wir tun, damit ein Bundespolitiker so ein Thema sich auf die Fahnen nimmt? Und das liegt eigentlich ziemlich aus, weil das ist kein Thema, für das Sie heute einen Politiker erwärmen können. Also kein Politikberater dieser Welt würde das Thema Männer- oder Frauengesundheit für einen Wahlkampf vorschlagen.
Machen Sie es mal ein bisschen plastisch. Was ist in den angelsächsischen Ländern passiert, spezifisch um die Interessen der Männergesundheit im Gegensatz zu der Gesundheit der Frauen in den Fokus zu stellen?
Also wenn man sich auf einen solchen Weg macht, dann muss man Angebote schaffen und im System tatsächlich auch Personal zur Verfügung stellen, um Männer kleingliedriger unter die Lupe zu nehmen. Und die Angelsachsen haben natürlich, insbesondere der uns benachbarten Insel, haben natürlich einen riesen Vorteil im Vergleich zu uns. Es gibt ein staatliches Gesundheitssystem und wenn ein Minister der Meinung ist und auch sich ausrechnet für sein System, dass das von Vorteil ist, dann gibt es einen Beschluss und dieser Beschluss wird morgen wie mit einem Lichtschalter umgeklappt, umgesetzt.
Aber ich meine Maßnahmen. Konkrete Maßnahmen jetzt für Männer, mehr Vorsorgeuntersuchung bei Prostata, mehr psychologische Beratung gegen Demenz, gegen Einsamkeit, ganz konkrete Beispiele. Was wünschen Sie sich auch hier für Deutschland?
Also zunächst mal muss man sagen, dass an konkreten Maßnahmen das ganze Thema Depression, Depressionsfrüherkennung und Depressionsbehandlung für Männer, die ja eine andere ist, gerade was die Früherkennung angeht als für Frauen, ist dort ein System implementiert worden. Aber was noch entscheidender ist, dass man in Angelsachsen schon viel mehr in die verschiedenen Settings einsteigt und fragt, wo kann man den Mann denn am ehesten erreichen, weil das ist ja unser Problem. Wir selber als Stiftung kämpfen uns jetzt seit 20 Jahren in Betrieben. Der Betrieb ist zum Beispiel ein solches Setting, wo man einen Mann ganz gut erreichen kann. Aber sicherlich ist das im Wohngebiet oder im Sportclub oder wo auch immer noch viel eher möglich. Und das ist ja eigentlich das wirkliche Problem. Das Problem ist ja nie die medizinische Versorgung. Die ist auch bei uns nicht schlecht. Aber das Problem ist erstmal, einen Mann dazu zu kriegen, dass er sich überhaupt um sich kümmert. Dass ihm erstmal auf seiner Agenda Themen wie Ernährung, Bewegung, gesund schlafen, Sie haben es vorhin gefragt, etc. zur Früherkennung zu gehen, überhaupt erst mal auf der Uhr in seinem Kalender hat.
Also Männergesundheit fängt nicht erst bei der Medizin an, sondern im Alltag, sagen Sie. Warum sprechen Sie immer von Männern und nicht von Jugendlichen? Also man könnte ja auch in der Bildung anfangen damit.
Das ist jetzt ein ganz kompliziertes Thema, aber in der Frage haben Sie natürlich komplett recht, weil auch wir haben irgendwann festgestellt, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und wir haben, als wir gestartet sind vor 20 Jahren, die Zielgruppe des Mann über 50 gehabt, also für den die Früherkennungsprogramme beginnen. Und irgendwann haben wir festgestellt, der Mann mit Mitte, Ende 50, für den liegen die Karten bereits. Der hat sich eingerichtet, der hat mittlerweile auch schon sich verschiedene Lasten erworben, von denen er nur schwer wieder wegkommt. Und wir haben uns damals gesagt, okay, wir müssten eigentlich zu einem 30-Jährigen gehen, der für sich die Weichen stellt. Aber der 30-Jährige, der hat überhaupt keinen Kopf für uns. Der startet gerade in dem Beruf, der hat seine Ausbildung hinter sich, der will eine Familie gründen, der hat eine ganz andere Agenda. Für den ist das Thema Gesundheit ganz weit weg. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen in die Schulen gehen, aber in Deutschland mit einem Angebot in eine Schule zu kommen, ist ein relativ schwieriges Unterfangen. Und der Föderalismus tut da sein Übriges und im Grunde haben sie drei große Feinde in einer Schule. Das ist einmal der Direktor, das ist zum Zweiten der Lehrkörper und das ist zum Dritten die Elternschaft. Und in jeder Schule ist die Gemengelage eine andere, egal in welchem Straßenzug sie gerade sind. Und das Problem ist, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und auch hier muss man sagen, sind die Angelsachsen wieder schon seit Jahrzehnten weit vor uns, wo es natürlich ein Angebot gibt für Gesundheitsaufklärung, wo es natürlich ein Angebot gibt für gesunde Ernährung und wo es natürlich ein Angebot gibt für Recreation, was für Entspannung steht, weil auch dort die Schüler gestresst sind.
Sie haben vor 20 Jahren, als Sie angefangen haben, sogar eine Prostata gebaut, in die man reingehen konnte, also riesengroß. Da hatten Sie so viele Besucher. Warum machen Sie heute das nicht auch nochmal?
Das war eine Aktion für die Deutsche Gesellschaft für Urologie, weil wir den Urologen damals gesagt haben, ein relativ komplexes System wie eine Prostata muss man an den Mann bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Prostata haben wir damals im Nationaltheater Weimar gebaut, 5 Meter lang, 2,5 Meter breit, 2,5 Meter hoch, zum Durchgehen, zum Anfassen, um dem Mann tatsächlich auch eine Idee zu geben, wonach sucht denn der Urologe bei dieser unsäglichen Untersuchung. Also will sagen, wie fühlt sich eigentlich eine gesunde Prostata an, wie fühlt sich eine kranke Prostata an? Und das Ergebnis dieser Veranstaltung, also wir hatten damals um die Prostata herum einen Männergesundheitstag geschrieben und haben den durch Deutschland rollen lassen und wir haben das begleitet und festgestellt, dass genau drei Typen Männer zu so einer Veranstaltung gehen. Das ist einmal der Hypochonder, der zu jeder Gesundheitsveranstaltung rennt. Das ist zum zweiten der Schnäppchenjäger, der einen kostenlosen PSA-Test haben möchte. Und es ist zum dritten, jetzt kommen wir wieder zu den Frauen, eine kleine Gruppe älterer Männer, wo wiederum die Frau sagt, Freundchen, das Thema nehmen wir uns dieses Jahr mal vor. Aber wenn man ehrlich ist, die große breite Masse haben wir nicht erreicht.
Herr Theuerkauf, Sie haben gerade wieder die Frauen angesprochen. Diesen Podcast nennen wir ja Männergesundheit, ist auch Frauensache. Welche Rolle schreiben Sie den Frauen bei der Männergesundheit ganz spezifisch zu?
Also zunächst mal schreibe ich niemanden eine Rolle zu, sondern es ist und bleibt jeder für sich selbst verantwortlich. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, wenn wir schon über Rollen sprechen, so würde ich das niemals als Rolle bezeichnen, sondern würde das immer eher als Gesamtverantwortung sehen, die einfach in den großen Bereich geht. Übernehme ich denn auch Verantwortung für mein Umfeld, will sagen, meine Frau oder mein Sohn, achten die auch auf das, was ich tue und sprechen das auch proaktiv an? Habe ich einen Freund, einen besten Freund, die vielen Männer haben gar keinen mehr, der auch bei mir Dinge beobachtet und sagt, hier, wir müssen mal reden miteinander, wir gehen nicht nur freitags ein Bier trinken, sondern wir müssen jetzt mal auch was über was Ernstes und Unbequemes reden. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit in unserer bürgerlichen Gesellschaft etwas, wo ich nicht nur die Frauen sprechen möchte, sondern wo ich sagen möchte, ja, wir haben alle auch eine Verantwortung und eine Bedeutung. Und auf die große Frage von vielen Männern, ja, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich quälen? Warum soll ich aus meiner Komfortzone rauskommen? Warum soll ich mich überhaupt dem aussetzen? Für die blöden 5 Jahre, die pfeife ich doch drauf. Da sage ich, nein, du hast auch eine Vorbildfunktion. Ich glaube, dass wir Männer auch eine Vorbildfunktion haben für unsere Kinder und Enkelkinder, für unsere Kollegen, für unsere Azubis, für unsere Studenten, die sich natürlich ihre orientierenden Vorbilder suchen.
Sie haben ja jedes Jahr ein bestimmtes Thema im Auge. Also eigentlich befassen Sie sich mit allen Themen. Man kann das auch auf Ihrer Internetseite nachlesen. Wenn man was wissen will, man findet immer irgendwas, aber es ist immer ein Thema im Fokus, was Sie haben. Welches ist es dieses Jahr und welches wird es nächstes Jahr sein?
Also für dieses Jahr war das Thema Männerschuppen ein ganz großes Thema. Die aktuelle Bundesregierung hat ja einen Koalitionsvertrag geschmiedet und in diesem Koalitionsvertrag ist für uns im Grunde ein großes Anknüpfungsthema und das ist das Thema Programme gegen die Vereinsamung. Die Männerschuppen, in Originalsprache Menschheads genannt, kommen auch hier wieder aus dem angelsächsischen Raum. In Irland, in England, in Schottland, in Australien sind das längst etablierte Einrichtungen, insbesondere auch für die ländliche Bevölkerung, wo sich Männer tatsächlich nach ihrer Berentung treffen, zusammen Handwerkern, zusammen reden, zusammen sich einfach treffen. Und das ist mittlerweile in der grundversorgenden Struktur eine ganz wichtige Errungenschaft. In Deutschland haben wir inzwischen tatsächlich in den letzten 2 Jahren es geschafft, 7 solcher Schuppen zu gründen. Der erste war in Bamberg. Und ich werde es nie vergessen, als ich dorthin gefahren bin, ich wollte mir das unbedingt angucken, was da passiert. Das sagte der Leiter zu mir, wissen Sie, Frauen kommunizieren face to face, Auge in Auge. Männer reden miteinander Schulter an Schulter. Das klingt total trivial, aber es hat mich sofort überzeugt, weil ich sofort wusste, wovon der redet.
Einsamkeit ist ein Thema. Was planen Sie nächstes Jahr? Und ich habe in der Zeitung gerade wieder gelesen, dass die Gewalt gegen Frauen zugenommen hat. Wie steht es eigentlich bei dem Thema Gewalt gegen Männer?
Das Thema Gewalt haben wir als Schwerpunktthema dem diesjährigen Männergesundheitsbericht gewidmet und dort wird das in allen Facetten durchdekliniert und untersucht in erster Linie, aber auch mit Wünschen der Wissenschaftler für Programme und für Aktivitäten beschlossen. Und ich sage dazu nochmal 2 Sätze. Erstens, es ist auch hier wieder voll erstaunlich, wie wenig die Wissenschaft weiß. Es gibt fast keine Studien dazu. Die zweite Aussage ist, von allen Gewalttätern, die wir kennen, hat die Mehrzahl tatsächlich eine eigene Gewalterfahrung in ihrer Biografie. Das heißt, dieses Gewaltpotenzial fällt nicht vom Himmel. Und das dritte, was wieder niemanden wundert, ist, dass es natürlich auch hier schwer ist, wirkliche Zahlen zu erheben, weil Männer natürlich auch mit Gewalterfahrung natürlich auch darüber nicht reden. Wir sind hier wieder in einem Bereich der Schamgrenze, dass es schon peinlich und schlimm genug ist, wenn einem Mann Gewalt widerfährt, mindestens genauso schlimm wie für eine Frau, aber Männer eben darüber nicht sprechen und das macht die Sache nicht leichter.
In der Hierarchie der Probleme bei Männergesundheit, welches sind die größten, die man direkt angehen müsste. Ist es jetzt klassisch die Prostata, ist es der Krebs, ist es die Vereinsamung, ist es Demenz? Wenn Sie da eine Hierarchisierung machen würden, wie sähe die aus?
Also wir sind in den 20 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, längst abgekommen, uns um die Behandlung oder Früherkennung von Krankheitsbildern zu kümmern. Vielmehr sind wir längst in der Lebensrealität angekommen. Und die Lebensrealität, sprich der innere Schweinehund, den wir alle mit uns rumtragen, betrifft nun mal die sechs großen Themen. Bewegung, Ernährung, das ist gesund schlafen, das ist eine gute Paarbeziehung haben und am Ende des Tages natürlich auch die Männerfreundschaft und die sozialen Kontakte um uns herum. Und wenn Sie nach Schwerpunktthemen fragen, gibt es für mich ganz klar zwei große Themen. Das eine ist das Thema, ich war dieses Jahr in Japan. Und die Japaner sind das älteste Volk der Welt. Und die Japaner sind auch das Volk mit den wenigsten Kindern. Das heißt, denen ist extrem dran gelegen, die Leute lange bei guter Gesundheit an der Werkbank zu lassen, weil sie müssen das Leben irgendwie weiter organisieren. Und dazu haben die ein Programm aufgelegt, dass du erstens es dir möglich ist, nochmal einen zweiten Job zu machen, wenn du feststellst, dass du deinen nicht bis ewig machen kannst. Und dann kann man eine zweite Ausbildung machen, ein zweites Studium machen. Und die einzige Voraussetzung, die es dafür gibt, ist, mindestens 50 Jahre alt zu sein. Und das Zweite ist, dass die Japaner einen großen Stellenwert darauf legen, dass du in sozialen Kontakten bleibst. Das heißt, es gibt Systeme, wo man sagt, okay, schon in der Schulzeit, ich nenne dir 5 Personen und um die hast du dich zu kümmern. Und mit denen musst du zusammenbleiben und mit denen musst du fragen, was ist los, warum kommst du nicht zu unserem verabredeten Treffpunkt, dass man einfach verbindlich in sozialen Kontakten bleibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit Gesundheitssystemen und mit ärztlicher Betreuung überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass unsere Fragestellung, warum wir viel zu früh sterben und extrem hart krank werden, viel schlimmer als alle unsere europäischen Nachbarn, viel mehr etwas A mit diesen Themen zu tun hat, die ich vorhin sagte, die am Ende etwas mit dem inneren Schweinehund zu tun haben. Ich meine, wie will ich es schaffen, der nie Sport gemacht hat, plötzlich Sport in mein Leben als dauerhafte, etablierte Angelegenheit, als Routine hineinzuführen. Und das Zweite ist, um das andere muss ich mich auch als Land kümmern und sagen, ja, ich muss endlich aufhören zu sagen, es ist auch gut, wenn ihr mit 54 in Rente geht. Nein, bleibt bitte an der Werkbank, bleibt in Beschäftigung, bleibt in Routinen, bleibt in verbindlichen Beziehungen, auch in der Arbeitswelt. Und das ist etwas, wo wir auch langsam anfangen müssen, mit unseren Gewerkschaften zu reden und zu sagen, nein, Arbeit ist nicht nur schlecht.
Olaf Theuerkauf, Sie sind Generalsekretär. Sagen Sie doch ein paar Worte zur Finanzierung der Stiftung und zu der Zahl der Klicks. Wie groß ist das Interesse, das Sie wecken konnten bis jetzt in den 20 Jahren Ihrer Existenz?
Also die Finanzierung in den 20 Jahren besteht ausschließlich aus privatem Engagement. Das heißt, wir haben zwei Finanzierungsquellen. Die eine Finanzierungsquelle ist unser Förderverein, der den Großteil unseres finanziellen Bedarfs sicherstellen kann. Das zweite sind private Spenden und private Vermächtnisse und Erbschaften, die wir zunehmend auch bekommen, weil offensichtlich Menschen der Meinung sind, dass unsere Arbeit gut ist und dass die auch wichtig ist. Und das dritte sind natürlich Projektpartner, die wir uns konkret suchen, wenn wir eine Fragestellung haben und dann dort über ein Sponsoring tatsächlich uns auch hier freies Geld suchen. Wir haben noch in keinem einzigen Jahr öffentliches Geld angenommen. Das heißt, wir sind an dieser Stelle wie sehr wenige in unserem Land in der Lage, dass wir sagen können, wir können freie Forschung machen. Wir müssen keiner Partei und auch keinem Staat irgendeinen Bärendienst erweisen.
Wo und wie erreicht man Sie, wenn man eine Frage zur Männergesundheit hat?
Wir sind auf der Webseite stiftung-männergesundheit.de mit allen Kontaktdaten und allen Ansprechpartnern. Wir haben ein Social-Media-Portfolio inzwischen bei LinkedIn, bei Facebook und bei Instagram, wo man auch mit uns in Kontakt treten kann. Und die Suchmaschinen dieser Welt, über die man über Problemstellungen, zum Beispiel wenn Sie heute Prostatakrebs eingeben, sind wir auf Platz 3 der Findungsliste. Über die kann man uns auch dann finden.
Und wenn man Depressionen eingibt, kann man sie dann auch finden?
Wir sind seit vielen Jahren sehr aktiv im Thema Depressionsfrüherkennung und Depressionshilfe. Wir sind auch Mitglied im Netzwerk Depressionshilfe in Deutschland. Wir sind eher sehr verbandelt mit der Depressionsstiftung in Leipzig, von Herrn Professor Hegel. Und auch hier ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit.
Das war der Podcast Männergesundheit.
Ist auch Frauensache.
Heute mit dem Generalsekretär der Stiftung Männergesundheit, Olaf Theuerkauf. Und das war der Auftakt, meine Damen und Herren, einer ganzen Serie von Podcasts, die die Stiftung Männergesundheit jetzt auflegt, um die verschiedenen Themen konkreter und im Detail aufzugreifen. Schalten Sie sich wieder ein.